Nach der Wiedervereinigung war für viele klar, jetzt kommt der protestantische Osten Deutschlands und mit dem protestantischen Norden zusammen wird Deutschland jetzt zunehmend und mehrheitlich protestantisch. Das aber gar nicht passiert. Warum ist das nicht so? Und wie stehen katholische und evangelische Kirche in Deutschland heute zueinander und was leisten sie für die Gesellschaft? Das fragen wir Dr. Andreas Püttmann, denn auch darüber schreibt er in seinem Buch »Wie katholisch ist Deutschland und was hat es davon?« Herr Püttmann, warum ist das so? Warum ist das wiedervereinte Deutschland gar nicht so protestantisch geworden wie angenommen?
Das hängt damit zusammen, dass wir in der DDR eine massive antikirchliche Religionspolitik hatten, unter der die Protestanten stärker gelitten haben, weil sie ja die dominante Mehrheitskonfession waren in der DDR und wir dann 1990 feststellen mussten, dass nur noch 25% Christen waren, 21-22% Protestanten und 4% Katholiken in den Ländern der ehemaligen DDR. Und 1997 ist die evangelische Mehrheit, die wir durch die Wiedervereinigung in Deutschland bekamen, dann schon wieder zu einer knappen katholischen Mehrheit geworden, was sie bis heute ist. Wir haben 28% Katholiken in Deutschland, 27% Protestanten. Es wurde ja gesagt, Deutschland wird jetzt wieder östlicher, nördlicher und protestantischer. Hat nur 7 Jahre gedauert.
Trotzdem, wenn man so auf die ganze Welt schaut, dann denkt man immer, Deutschland, Martin Luther, Deutschland ist protestantisch, auch von seinen Werten. Ja, die Deutschen, die sind so ein bisschen von ihrem Gewissen getrieben. Die machen Mülltrennung in 27 verschiedenen Mülltonnen. Auch die deutsche Angst hängt sich ja damit zusammen. Ja. Das ist doch das Bild, das Deutschland in der Welt abgibt.
Ja, und auch über die Katholiken wurde gesagt, dass sie die protestantischsten der Weltkirche seien. Ja. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das haben könnte. Das stimmt. Also man muss zwischen den Zahlen unterscheiden und der gefühlten Wirklichkeit. Und da ist in der Tat Deutschland doch wohl immer noch mehr ein protestantisches Land. Wenn wir allein daran denken, dass fast alle Bundespräsidenten, bis auf Lübcke und die kurze Episode Wulff, Protestanten waren. Und die Bundespräsidenten sollen ja das Land zusammenhalten und repräsentieren. Oder wenn wir heute mal schauen in die CDU, ja, wo wir also eine evangelische Kanzlerin haben, einen evangelischen Fraktionsvorsitzenden, einen evangelischen Generalsekretär und nur einen einzigen katholischen Minister, Peter Altmaier, der zudem als solcher noch kaum aufgefallen ist. Also sozusagen die legendäre Protestantisierung der CDU, wo es auch relativ wenig Proteste dagegen gibt. Wenn man sich das jetzt mal umgekehrt vorstellt, also wir hätten nur einen Protestanten und lauter Katholiken, da würde mit Sicherheit etwas mehr gemosert. Das ist immer noch ein Thema, was politisch auch hochkochen kann, wenn eine Konfession irgendwie benachteiligt ist, aber besonders, wenn die Katholiken irgendwo zu dominant werden.
Aber das hat es doch lange Zeit gegeben. Konrad Adenauer hat doch eindeutig Deutschland einen katholischen Stempel aufgedrückt.
Ja, das stimmt. Man hat über die Bundesrepublik ja auch gesagt, Martin Niemöller, der evangelische Theologe, Bonn ist in Rom gezeugt und in Washington geboren worden. Ein böses Wort damals. Und im Kabinett Adenauer säßen zu viele Katholiken. Nicht? Es war in der Tat eine Zweidrittelmehrheit der Minister katholisch. Aber dann hat man ja den evangelischen Arbeitskreis von CDU, CSU gegründet. Und hat den evangelischen Anteil dann in der Partei auch kontinuierlich erhöht. Und heute sind etwa die Hälfte der CDU-Mitglieder katholisch und ein Drittel evangelisch. Aber in den entscheidenden Regierungspositionen ist eine deutliche evangelische Mehrheit heute.
Und ist der Protestantismus nicht der Freiheit und vielleicht auch der Demokratie gegenüber viel offener? Man sagt doch immer, die evangelische Konfession ist die Konfession der Freiheit. Das heißt, die katholische Kirche lebt in alten, undemokratischen, unfreiheitlichen Hierarchien, während der Protestant frei ist, demokratisch ist, seinem Gewissen gehorcht und keine Autoritäten benötigt. Ist das eigentlich richtig?
Da ist natürlich was dran. Also der Protestantismus hat schon einen wichtigen Beitrag zur Freiheitsgeschichte Europas geleistet. Allein schon durch die Glaubensspaltung konnte eben nicht mehr so einfach verordnet werden. Allerdings in den einzelnen Ländern haben sich dann die Bevölkerung ja nach den Landesfürsten ausgerichtet und der evangelische Landesherr ist ja dann auch Summus Episcopus, quasi höchster Bischof der Kirche geworden. Wenn man die Menschen heute fragt, also Katholiken und Protestanten, wie frei fühlen sie sich eigentlich in ihrem Leben, dann stellt man kaum noch Unterschiede fest. Bis 2014 haben sogar die Katholiken sich freier gefühlt demnach. Die letzte Umfrage vom vergangenen Jahr ist so, dass also die Protestanten sich zu 26% auf einer 10er-Skala auf Stufe 10 oder 9 ganz frei einschätzen, die Katholiken zu 24. Also das ist an sich kein signifikanter Unterschied.
Sie sagten das gerade. Wir werden von Protestanten, von einer Protestantin, bis vor kurzem noch ein Bundespräsidenten, viele Protestanten im Bundestag regiert, viele protestantische Minister. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf die Gesellschaft? Es leben mehr Katholiken in Deutschland als Protestanten. Welche Auswirkungen hat diese Gemengelage?
Insgesamt ist ja Gott sei Dank durch die Fortschritte der Ökumene und auch durch die schwierige Situation, in die beide Konfessionen gesamtgesellschaftlich geraten sind, dieses Aufrechnen nicht mehr an der Tagesordnung. Also man kann jetzt im Jahr des Reformationsjubiläums, kann man jetzt mal schauen, aber ich würde jetzt auch darauf nicht so einen großen Akzent setzen, wenn Sie mal daran denken, dass Angela Merkel 2 große katholische Auftritte hatte in diesem Jahr beim Diözesanempfang in Würzburg und bei der Verleihung der Eugen-Bolz-Medaille, dann kann man sagen, stärkt doch jetzt auch der katholische Episkopat dieser Kanzlerin den Rücken, gerade in der Auseinandersetzung mit der radikalen Rechten und in der Diskussion über die Flüchtlingspolitik. Ein Katholiken heutzutage ist doch auch ein bekennender und gläubiger Protestant in der Politik lieber als ein profilloser Katholik. Also zum Glück sind wir so weit, dass wir sagen, auf das Christliche kommt es an. Aber man kann trotzdem sagen, wir schauen jetzt nicht mal darüber hinweg, sondern analysieren auch mal, welche klassischen protestantisch-preußischen Tugenden, ja, also in Angela Merkel ja durchaus auch verkörpert. Also sie ist ja völlig uneitel, sie folgt einer ruhigen Pflichterfüllung. Das kann man schon so mit dem protestantischen Klischee in Übereinstimmung bringen, während so Lebemänner wie Oskar Lafontaine oder auch damals Franz Josef Strauß so ein bisschen auch das etwas unberechenbare oder nicht ganz zuverlässige im Katholischen zum Ausdruck zu bringen scheinen. Und wenn Sie mal gucken, welche Erfahrungen Frau Merkel mit ihren Katholiken gemacht hat, wenn Sie an Wulff denken, an Gutenberg denken, ohne jetzt da ein Urteil sprechen zu wollen, Annette Schavan oder Norbert Röttgen, muss man sagen, die Katholiken haben sich auch selbst ein bisschen in der CDU zum Teil aus dem Spiel genommen in entscheidenden Situationen.
Sie haben das so angedeutet gerade, da ist diese sympathische katholische Gelassenheit, die es gibt. Also nicht immer dieser strenge, erhobene Zeigefinger des Protestantismus. Das kann aber auch in eine Laxheit und Kölsche ist noch immer gut gegangen Mentalität umschlagen, die auch keiner will, oder?
Das stimmt. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis und zwischen Lehre und Pastoral, der hat ja auch einen Ansatz zum Menschlichen, muss man sagen. Das ist sozusagen das Positive. Und es ist ja auch nicht immer gut, dann die Norm der Wirklichkeit irgendwie anzugleichen, sondern die Latte hochzulegen und denjenigen, die unten drunter durchspringen, trotzdem mit Barmherzigkeit zu begegnen. Ich glaube, das ist immer noch die humanere Gesellschaft, ja, als wenn man versucht, von vornherein die moralischen Ansprüche zu senken oder diejenigen, die ihnen nicht gerecht werden, zu drangsalieren. Dieses Katholische, was uns hier oft als Doppelmoral ausgelegt wird, hat einen Ansatz zur Humanität, aber es darf natürlich nicht zu weit gehen, dass es dann sozusagen ein kalkuliertes Verhalten wird, so nach diesem Klischee, der Katholik sündigt munter drauf los und weiß ja, dann geht er zur Beichte und dann ist er alles wieder los. Also wir wissen doch, dass dann also die Lossagung gegenstandslos ist, wenn sie auf einem abgefeimten Kalkül beruht.
Ihr Buch ist auch so etwas wie eine kleine katholische Leistungsschau. Sie sagen, die Christen, auch die katholischen Kirche, erweisen ihrem Land viel mehr Wohltaten als gedacht. Was sind das für Wohltaten?
Also wenn man Katholiken, Protestanten und Konfessionslose in ihrem soziologischen Profil miteinander vergleicht, in ihren Einstellungen, dann fallen die Katholiken vor allem auf durch eine besondere Betonung des Lebensschutzes. Sie verteidigen wie keine der anderen Gruppen das Tötungstabu, insbesondere am Anfang und am Ende des Lebens, sind also eine Bastion für den Lebensschutz, übrigens auch bei der Todesstrafe. Also nicht nur bei Abtreibung oder Sterbehilfe, was man ja so kennt, sondern obwohl die Katholiken dem Staat in fast allen Maßnahmen der inneren Sicherheit mehr Rechte zubilligen, auch der Überwachung etc., den starken Staat und auch den strengen Staat durchaus befürworten, aber bei der Todesstrafe, selbst für Mörder, Terroristen und Vergewaltiger, antworten die Katholiken am wenigsten, dass sie dafür sind, nämlich nur zu 20%. Also dieses eingebaute Lebensschutzgen, das ist sehr hervorstechend. Und das Zweite, sie haben doch ein ungebrocheneres Verhältnis zur Autorität der staatlichen Rechtsordnung, wenn wir an die Widerstandswellen etwa in den 80er Jahren denken oder in der 60er, also der zivile Ungehorsam nötigende Demonstrationsformen wie Sitzblockaden oder Fabrikbesetzungen, haben die Katholiken immer stärker abgelehnt, obwohl sie bei der Alltagskriminalität wie Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug, also sozusagen bei der heimlichen Illegalität, sich nicht positiv von den Protestanten unterscheiden. Aber sozusagen bei allem, wo es um die Loyalität gegenüber dieser grundgesetzlichen Demokratie geht, da haben sie sich als loyaler erwiesen. Sie sind auch häufiger schon 1959 der Meinung gewesen, dass sich in der Bundesrepublik Deutschlands glücklichste Epoche in der deutschen Geschichte zeige. Und sie berichten auch von einem größeren Befreiungsgefühl 1945. Ja, also sie haben weniger als die Protestanten das als Tag der Niederlage betrachtet. Und waren auch häufiger der Meinung, dass unsere Gesellschaftsordnung es wert ist, verteidigt zu werden. Also insbesondere bei den jüngeren, unter 40-jährigen Katholiken und Protestanten tun sich hier signifikante Unterschiede auf, auch in der Bejahung des staatlichen Gewaltmonopols beispielsweise.
Sie sprachen gerade 1945 an. Da werfen Sie auch einen Blick in Ihrem Buch auf die Zeit davor. Wie haben die Kirchen sich da verhalten? Wie stand die katholische, evangelische Kirche dem Naziregime gegenüber? Wie standhaft war sie diesem Regime gegenüber? Da gibt es auch signifikante Unterschiede, oder?
Ja, also gemessen am christlichen Ideal aus unserer heutigen Sicht haben natürlich Christen beider Konfessionen auch versagt, aber doch in unterschiedlichem Maße. Also in fast rein evangelischen Gebieten, also über 93% Protestanten waren, hat die NSDAP etwa 43% der Stimmen bekommen. Und in rein katholischen Gebieten, also entsprechend am anderen Ende der Skala, hat sie nur 17% der Stimmen bekommen. Das lag einerseits daran, dass die Katholiken eine eigene Partei hatten, die Zentrumspartei. Aber sie sind doch dieser Ideologie weniger auf den Leim gegangen. Und wir haben dasselbe dann nochmal in der DDR erlebt, nicht, wo doch 2/3 sich als Kirche im Sozialismus protestantisch definiert haben und sozusagen als Sozialismusverbesserer und sich dann auch schwerer getan haben, 1990 Abschied zu nehmen von der Idee eines dritten Weges zwischen Sozialismus und Kapitalismus und Anschlussaversionen gepflegt haben. Und auch da sind die Katholiken schneller aus der Diktatur herausgegangen, haben sich freier gefühlt und sehr schnell begonnen, den demokratischen Staat als 4- bis 5-prozentige Minderheit maßgeblich mitzugestalten.
Aber auch das hat eine Ambivalenz. Wenn wir zum Beispiel nach Österreich blicken, Österreich ist Adolf Hitler, also die meisten Österreicher sind ihm begeistert hinterhergelaufen. Österreich ist grundkatholisch. Da hätte es eigentlich eine Bastion des Widerstands geben müssen.
Ja, weil bei solchen politischen Präferenzen immer mehrere Variablen natürlich eine Rolle spielen. Die Religion und die Konfession ist nur eine. Es kommen auch geopolitische, historische Themen dazu. Und ich behaupte keineswegs, also dass der Katholik an sich weniger anfällig für Diktatur ist. Im Katholischen liegt ja auch in dieser Ordo-Orientierung, ja, die sich im Prinzip also positiv auswirken kann, eine Versuchung zum Autoritären. Und insofern, wenn wir nach Spanien oder Portugal schauen oder Kroatien etwa, da haben wir auch faschistoide Regime gehabt in katholischen Gesellschaften. Aber was Deutschland angeht, kann man schon sagen, dass die Katholiken insgesamt in der Demokratie sich staatsloyaler und in der Diktatur distanzierter gezeigt haben. Und dass alles in allem in den letzten 100 Jahren politisch die Katholiken doch insofern eine konstantere, staatsethisch klüger differenzierende Rolle gespielt haben, während die Protestanten so einen seltsamen Zickzackkurs haben, vom kaisertreuen Nationalprotestantismus in den Imperialismuspredigern und die Gegner der Weimarer Republik zu den deutschen Christen, dann nach dem Krieg zu den Sozialdemokraten, in den 80er Jahren zu den Grünen. Das flackert doch irgendwie stärker im Protestantismus politisch. Und da haben die Katholiken mehr Kontinuität und mehr Unterscheidungsvermögen bewiesen.
Da muss man sich ja in jedes Land genau hinblicken, schauen, was da Sache ist. Frankreich haben wir auch erlebt. Mhm. Und alle haben sich gefragt, warum die katholischen Bischöfe nicht ganz klar sagen, Marie Le Pen, das geht gar nicht, obwohl sie das bei ihrem Vater noch gemacht haben. Mhm. Sicher schwer zu lösen, solche Fragen, gerade auch für die katholische Leitung, oder? Hier in Deutschland erleben wir es, AfD ja oder nein. Also da gibt es ja auch keine ganz deutliche, klare eindeutige Aussage.
Ja, weil es eben einzelne Themen gibt, wo scheinbar die Rechten doch katholische Positionen vertreten. Aber wenn man dann näher hinschaut, auch bei Positionen zur Familie oder zur Abtreibung, dann ist es eben oft doch die Demografie, eher das Überleben des deutschen Volkes, ja, oder eine deutsche Leitkultur oder so ein übersteigertes Ordnungsdenken bei der Geschlechterordnung, wo ich dann sage, das sind eigentlich nicht christliche Motive, sondern welche, mit denen wir als Katholiken wenig zu tun haben. Aber da lassen sich manche Leute täuschen und sehen so ein bisschen von der Systemfrage ab, um die es ja eigentlich geht, und lassen sich durch einzelne Politikangebote in sensiblen Bereichen da verleiten. Und die Bischöfe haben nun mal das Amt auch der Einheit. In Deutschland sind also von den kirchennahen Katholiken 8% für die AfD. Das ist weit unterdurchschnittlich, ist weit mehr. Also die Konfessionslosen lagen da im letzten Jahr bei 18% etwa. Da sieht man also schon, dass der Glaubenssinn der Katholiken eher wegweist von den Rechtspopulisten. Aber natürlich gibt es insgesamt 10% der Schäfchen neigen hier zu dieser politischen Richtung. Da tun sich Bischöfe auch schwer, da jetzt die Unterscheidung der Geister so weit zu treiben, dass sie doch eine starke Minderheit und auch eine lautstarke Minderheit ganz deutlich vor den Kopf stoßen.
Und was bleibt, immer auf die Inhalte aufmerksam zu machen. Also immer wieder zu sagen, schaut euch die Inhalte an und schaut euch die christliche Botschaft an. Das ist das,
ja, und was aber vor allen Dingen bestimmte Inhalte. Also man kann natürlich Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik etc., Familienpolitik abklappern und sagen, naja, da ist ja einiges ganz normale, konservative drin, aber entscheidend ist die Systemfrage. Eine Partei, die den demokratischen Rechtsstaat als Quasi-Diktatur verleumdet, wie das im Grundsatzprogramm der AfD geschieht, und der Rechtsstaat schützt nun mal den Schwachen, kann niemals die Zustimmung von Christen finden. Und da haben die deutschen Bischöfe doch sehr klar gesagt, anhand von 6 Kriterien, dass sie die AfD für nicht wählbar halten. Also ich finde das doch eigentlich recht zufriedenstellend.
Herr Püttmann, abschließende Frage. Wie katholisch ist Deutschland und was hat es davon, Deutschland?
Also es ist zu etwa einem Sechstel noch katholisch. So der Glutkern der eng identifizierten praktizierenden Katholiken beträgt so 5-6%, nicht? Aber man muss ja noch die kritischen Kirchenverbundenen dazu rechnen. Und dann in einem dritten konzentrischen Kreis sogar die, die kulturell noch katholisch geprägt sind, obwohl sie sich nicht mehr identifizieren. Und was hat Deutschland davon? Die Kirchen sind beide wichtige Motoren gesellschaftlichen Vertrauens und sozialen Engagements. Und die katholischen Christen haben hier nochmal eine besondere Sensibilität bei den Themen Lebensschutz, Bürgerloyalität gegenüber diesem Staat, Familiensinn übrigens auch, Schutz von Ehe und Familie. Und auch, was viele Menschen gar nicht wissen, sie stehen dem Islam mit etwas weniger Vorbehalten gegenüber als evangelische Christen. Also wenn es um die Rücksicht auf islamischen Religionsunterricht beispielsweise zu befürworten oder Essensvorschriften geht oder überhaupt allerlei Ressentiments. Also jede Frage, bis auf die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Ja, das ist die einzige Frage, wo die Katholiken etwas häufiger sagen als Protestanten und Konfessionslose, nein, gehört er nicht. Da geht es aber wieder um die öffentliche Ordnung, um die Identität. Aber im praktischen Leben haben die Katholiken weniger Vorbehalte gegenüber Muslimen, auch gegenüber ihren Gotteshäusern, als die evangelischen Christen.
Wie erklären Sie sich das?
Man könnte ja sagen, dass das Katholische auch so eine Art verschärfte Form des Christentums ist und dass von daher also dieses etwas archaisch-religiöse und strenge, was uns hier auch begegnet, Katholiken etwas weniger irritiert als einen liberalen Kulturprotestantismus. Das könnte hierbei eine Rolle spielen. Und sag mal, dieser starke Transzendenzbezug auch des Katholizismus gegenüber einem doch etwas stärker innerweltlich und sozial orientierten Protestantismus, das könnte auch die Fremdheitsgefühle bei den Katholiken hier etwas verringern.
Origenes verteidigte die Christen im 3. Jahrhundert gegen den heidnischen Philosophen Celsus auch unter Verweis auf ihr Bürgerethos. Zitat Origenes: Die Christen erweisen ihrem Vaterland mehr Wohltaten als die übrigen Menschen, denn sie sind erzieherische Vorbilder für die anderen Bürger. Zitat Ende. In dieser Hinsicht könnte der wichtigste Dienst der Kirchen an der zweiten deutschen Demokratie gerade begonnen haben. Das schreibt Andreas Püttmann in seinem Buch »Wie katholisch ist Deutschland und was hat es davon?« Die katholische Leistungsschau im Jahr des Reformationsjubiläums ist im Bonifatius Verlag erschienen. Das Buch hat 240 Seiten und es kostet 16,40 €. Dankeschön.
Danke auch.